lure.
Ja.
Ist dir mal aufgefallen, wie viele Sachen es gibt, Orte, Plätze, Institutionen, was auch immer, die alle irgendwie Kennedy heißen?
Ja und nein.
Das heißt was?
Mir fällt immer mal wieder auf, dass der Name Kennedy sehr häufig ist und dann vergesse ich es aber auch ganz schnell wieder.
Ja, wenn man, also es gibt tatsächlich ganze Wikipedia-Listen, alleine schon für JFK. Das natürlich ja. JFK International Airport, ist John F. Kennedy genau. Space Center, John F. Kennedy Institute für Nordamerika-Studien in Berlin, JFK Center for the Performing Arts, John F. Kennedy Schule, das ist übrigens eine deutsch-amerikanische Gemeinschaftsschule in Berlin, Harvard Kennedy School in Harvard, The Kennedys, das Museum in Berlin, also Berlin und die Kennedys. So eine Verbindung miteinander.
Papier dazwischen.
Liegt natürlich aber jetzt natürlich auch daran, dass diese ganzen großen weltpolitischen Situationen in den wenigen Jahren passiert sind, in denen JFK Präsident war.
Ja, das muss man allerdings auch mal sagen. Ich glaube allerdings auch, dass sein Ableben dazu geführt hat, dass das so glorifiziert wird.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen bei Enigma.
Teil 2.
Bei den Kennedys. Wo brauche ich dann reagiere?
Ich damit ein. Muss ich jetzt? Ja, der Podcast, der sich, das habe ich im letzten gar nicht gesagt, ne, mit urbanen Legenden und allem sonst interessiert. Auseinandersetzt, was uns interessiert. Dazu erzähle ich die mir gegenüber sitzenden Chrissy-Geschichten.
Und ich höre der mir gegenüber sitzenden Cory zu. Da bist du ein bisschen gefummelt, ne? Bist du schon müde?
Da wollte ich zu viel den Satz, ja.
Willst du es nochmal machen? Möchtest du das Skript nochmal ablesen?
Nein.
Lass mich kurz überlegen. Aber du wolltest einsteigen jetzt direkt mal.
Ja, mit den neuen Kindern. Ich dachte, dass wir die vielleicht einmal kurz vorstellen und uns JFK bis zum Ende aufsparen.
Ja, es begann zu seiner Zeit mit Joseph P. Kennedy Jr.
So, wer jetzt von der ersten Folge noch nicht verwirrt ist, der wäre spätestens jetzt, hätten wir weitergemacht.
Denn wir haben den Urgroßvater, der eingewandert ist, der Patrick Kennedy heißt. Dann haben wir den Großvater, der schon geboren ist in den USA, der Patrick Joseph heißt. Dann haben wir den Vater, den Gründer des Clans, der Joseph Patrick heißt. Und dann haben wir jetzt den zweiten Joseph Patrick, das ist aber Junior, der erste Sohn des Vaters, des Opas, des Großvaters, Urgroßvaters.
Ja, es gab offensichtlich nicht so viele Namen.
Ja, ich fand das ganz spannend, weil das ja eigentlich eine Frage der Ehre oder Ehrung sein soll, von wegen den Namen des Vaters zu übernehmen, so weißt du, so die Familien, den Clan weiterzuführen, die Dynastie weiterzuführen, keine Ahnung. Ich habe letztens eine Serie gesehen. Und da ist ein Kind geboren und der Vater von dem Kind war vorher verstorben. Also die Frau war dann alleinerziehend. Und sie sagte, da wurde sie gefragt, wie heißt er denn? Und dann sagte sie, ja, ich wollte ihm eigentlich den Namen seines Vaters geben und guckte dann ihr Kind an und sagte, aber du hast deinen eigenen Namen verdient. Und diesen Gedanken finde ich schöner, als den Namen des Vaters oder der Mutter zu bekommen. Du hast deinen eigenen Namen verdient, womit du auch deine eigene Geschichte schreiben darfst.
Ja. Also ich kann beide Ansätze nachvollziehen.
Ja, ich auch.
Aber diese Geschichte mit dem, kann ich mir jetzt in dem Film auch sehr schön vorstellen, wenn sie das so gesagt hat.
Ja.
Du hast deinen eigenen Namen verdient.
Genau. Was aber Joseph P. Kennedy Jr. nicht gewährt war.
Nee, der war auf jeden Fall der älteste Sohn.
Der Kennedy-Familie.
In zweiter Generation in den USA.
Genau.
Oder ist das dann schon die dritte?
Nee, das ist nicht erste Generation. Achso, nee, das ist dann schon die dritte Generation. Erste Generation ist die erste Generation, die dort geboren ist.
Ja, das ist ja PJ.
Genau, und dann hast du JP und jetzt nochmal JP.
Genau.
In dritter Generation.
Ja, dann haben wir den zweiten Sohn.
JFK.
Genau.
John F. Kennedy. Dann John Fitzgerald Kennedy, falls jemand fragt. Spitzname Jack, warum auch immer. Ich habe es nie verstanden, warum John einen Spitznamen Jack haben soll. Gleiche Buchstabenanzahl.
Ja, das verstehe ich auch einfach
nicht. Soll ja nicht verstehen. Ja, okay. Ja.
Aber es gibt doch irgendeine Folge, wo ich das schon mal erklärt habe.
Ja, das ging doch irgendwie darum, von wegen John kommt ursprünglich von Jonathan, also dass es der Spitzname von Jonathan war. Und dann hatten wir uns darüber unterhalten, dass es aber der Spitzname von John mittlerweile Jack ist.
Und ich meine, ich habe das irgendwie recherchiert, woher das kommt.
Und diese ganze Storyline mit Richard und Dick, you know?
Absurd.
Ja, Ja, unser Superfan kann da mal nachsuchen.
Und ja, der Superfan, genau.
Der Superfan kann mal nach der Lösung suchen.
Ja, liebe Grüße an den Superfan. Genau, dann haben wir als Drittgeborene ja Rosemary Kennedy.
Correct.
Dann haben wir Kathleen Kennedy. Dann haben wir Eunice Kennedy, Patricia Kennedy, Robert Fitzgerald Kennedy,
Robert Senior. Francis. Robert Francis. Hm?
Ach, Francis, ja stimmt. Francis, sorry. AKA Bobby.
Ja.
Das kann ich noch eher nachvollziehen.
Robert und Bobby kann ich noch verstehen. Man hört es B.
Ja.
Das da.
Ich habe Robert zwar auch immer mit Rob abgekürzt, aber ich verstehe den Bobby.
Bobby kann ich, ja, können wir erlauben.
Dann hatten wir noch Jean Kennedy.
Yep.
Und Edward. Wo steht denn das M?
Das M steht für the Middle.
Moore. Edward Moore Kennedy. Ja,
der wollte immer schon Moore.
Das ist richtig, deswegen nannte man ihn auch Ted.
Sagst du Moore oder Moore?
Ich hab Moore gesagt.
Aber Moore ist doch M-O-R-E und er hat zwei O's.
Ja gut, aber das hat ja für Namen sowieso mal keine Relevanz im Englischen. Aber auch da würde man jetzt ja implizieren, dass im Englischen eine Regelmäßigkeit folgt. Ja, ich bleib einfach bei Ted.
Bleib mal bei Ted. Gut, das sind die 9.
Das sind die 9, die alle mehr oder minder tragische Schicksale erlebt haben.
Ja, unser Plan ist, wir sprechen über die ersten, über 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und Nummer 2 lassen wir zum Schluss. Richtig?
Ja, und dann überlegen wir mal,
ob wir noch eine dritte Folge brauchen. Ob wir
noch einen dritten Teil draufsetzen.
Allein ist schon die Verschwörungstheorien. Ne? Es könnten vielleicht auch Aliens gewesen.
Dann wissen wir, was wir nächste Woche nochmal aufnehmen können.
JP Junior.
Ja, der Hoffnungsträger.
Sollte Präsident werden.
Ja, genau. Also das muss man jetzt ja Joe Kennedy zumindest zugute halten. Ne? Also er war immer sehr transparent in seinen Ambitionen.
Ja, so wie.
Und es war ja ganz klar, dass er seinen Sohn, in Klammern, egal welchen,
ja, das ist erst
Richtung Präsidentschaftsputsch.
Meinst du, dass er von vornherein gesagt hat, einen von euch kriege ich dahin? Ich glaube, er war eigentlich total fixiert auf Joe.
Ja, das glaube ich auch.
Ich würde sagen, also dass er hätte niemals damit gerechnet, dass er sich dann auf Jack konzentrieren muss.
Nein, John.
F. Fitzgerald.
Ich meine, das muss man jetzt mal, wenn man sich jetzt ja auch mal so ein Bild von Joseph P. Kennedy Jr. anguckt, ich meine, ist ja auch ein charismatischer Mann. Also ich glaube schon, dass der...
Ja, aber das war der JFK auch.
Ja, das stimmt, aber ich finde, dass der besser aussieht tatsächlich. Also wenn man mich fragen würde, hätte ich eher JP Jr. genommen.
Wenn du mich fragen würdest, hätte ich eher Bobby genommen.
Ja, das stimmt allerdings. Der war aber zu dem... Ja, das stimmt. Ja.
Der war im Kabinett von JFK drin.
Ja, das stimmt. Aber der war halt noch, also auch nochmal ein Schlagjunger, ne? Auch tragisch, aber da kommen wir ja gleich nochmal zu.
Aber eine hübsche Familie anscheinend.
Ja, schon eigentlich, ne? Also, ja ich meine, dass JFK da, kommen wir dann ja in der nächsten Folge nochmal zu, da Nixon in die Tasche gesteckt hat, das wundert mich dann auch nicht im ersten Fernsehduell der Geschichte.
Nein.
So, also, Joseph Patrick Kennedy Jr. wurde am 25. Juli 1915 geboren. Und hat im Zweiten Weltkrieg als Soldat gedient.
Der US Navy.
Genau. Weil mit der Navy fühlte sich die Kennedy-Familie ja sowieso schon immer etwas mehr verbunden. Unter anderem aufgrund der Tatsache ja auch, dass sie ja alle auch aus Boston kommen.
Bevor er zur Navy gegangen ist, hat er studiert in Harvard in London. Und genau. Er war auch schon bei der Präsidentschaftswahl 1940, in der Roosevelt wieder aufgestellt wurde, war er Delegierter der National Convention. Also er war auf direktem Pfad, politisch Einfluss nehmen zu können.
Ja, genau. Also da hat der Vater wirklich doll gepusht, dass das von vornherein klar wird, dass das in die Richtung gehen soll.
Genau.
Da frage ich mich aber auch, wie ist das, wenn man als Kind so aufwächst? Übrigens, du wirst der nächste Präsident der USA.
Ich glaube, das hinterfragt man nicht. Das meinte ich mit indoktriniert in der letzten Folge. Wenn dir das immer wieder gesagt wird, du nimmst ja am Anfang bist ja nur ein Schwamm, du nimmst auf. Verhaltensweisen, Ideologien, Gedanken, das kritische Denken, das kommt ja erst später. Und wenn du dich aber dann in einer Bubble befindest, die alle dir dasselbe sagen, dann gehst du doch davon aus, dass es so ist. Dann hinterfragst du es nicht, sondern sagst ja, okay, das ist also mein Pfad, den muss ich gehen.
Ja. Das verstehe ich. Und trotzdem frage ich mich so, kommt da nicht irgendwann doch nochmal so der Rebell durch nach dem Motto, so ich will aber eigentlich selber mal bestimmen, was ich gerne machen kann?
Nicht, wenn du zufrieden bist mit deiner Situation. Der lebt gut, der hat eine tolle Ausbildung, vielleicht, er wurde vielleicht auch nicht so unterdrückt, dass man sagt, von wegen, der wurde psychisch halt belastet dadurch, sondern der hat einfach ein vernünftiges Leben geführt und man hat ihm gesagt, so und ne, innerhalb dieses Lebens. Ja, und innerhalb dieses Lebens gehst du bitte den Pfad der Präsidentschaft und er sagt, ja, okay, krieg ich hin.
Na gut.
Ich glaube, wenn es dir gut geht und wenn da kein wirklich aktiver psychischer Druck hintersteht, dann nimmst du das einfach entgegen, was dir vorgelebt wird.
Ich meine, da war ja auch mit allem überprivilegiert, ne? Der hatte, die Familie hatte Geld ohne Ende, also das war ja wirklich nie ein Thema. Er hatte die beste Ausbildung mit Harvard ja am Ende auch. Auch gut, wenn er jetzt hier die Law School am Ende nicht ganz abgeschlossen hat, aber gut. Und dann sah er auch noch nicht schlecht aus. Also der wird auch noch Schlag bei den Frauen gehabt haben.
Ja.
Also,
und bei den Männern.
Wahrscheinlich auch das.
Weiß man nicht.
Weiß man nicht. Wir schließen hier nichts aus. Nun gut, auf jeden Fall ist es so, ich habe ja gerade eben schon gesagt, dass er. Also eigentlich war er ja sogar in der Reserve von 1941, bevor er dann in den aktiven Dienst gegangen ist. Und das was er hat sich noch gemeldet während des Zweiten Weltkrieges, noch bevor er sein Studium beendet hat. Also es fehlt ihm so das letzte Schuljahr noch, aber man muss man wahrscheinlich davon ausgehen, naja, okay, entweder mache ich es fertig oder halt auch nicht, ist am Ende irgendwie egal. So gut, bin ich halt ein Anwalt oder nicht. So, ich werde ja eh Präsident.
Ich werde eh Präsident.
Genau, so. Jetzt hat er sich auch in seiner Karriere als Soldat nicht schlecht gemacht. Er ist ja auch relativ schnell und fix auch immer befördert worden und hat sich ja auch seine Einsätze nicht gescheut. Er hat ja auch relativ schnell alle Einsätze erledigt. Damals war das ja so, dass man 25 Kampfeinsätze fliegen musste, um dann ehrenhaft quasi die Navy verlassen zu können. So, die hatte er gerade voll, diese 25.
Ja, leider.
Ja, also er hätte gehen können, wenn er gewollt hätte. Jetzt war es aber so, weil ja die USA gerade anfingen, richtig im Krieg mitzumischen, dass er sich noch für so eine Geheimmission gemeldet hat.
Ja, von der hatte ich vorher noch nie gehört.
Ich auch nicht. Wo es halt darum ging, ja diese Bomberflieger zu testen. Das ging ja da nicht so gut aus.
Ja, also es ging ja um die Zerstörung des U-Boot-Bunkers auf Helgoland, ne?
Genau.
1944. 9 Tonnen Sprengstoff waren in seinem Flugzeug drin. 9 Tonnen. Das ist eine Menge.
Ja, ich meine, auch da gibt es ja Verschwörungstheorien, ne? Weil es ja, also long story short, diese 9 Tonnen sind zu früh explodiert, sodass er leider noch an Bord des Flugzeuges war.
Und diese 9 Tonnen nicht das Ziel erreicht haben, was sie erreichen sollten, nämlich Helgoland.
Genau. Genau, die sind deutlich zu früh in die Luft gegangen. Und auch da gibt es ja dann wilde Spekulationen, ob das dann auch tatsächlich so sei und so. Also da kann man auch schon in die Verschwörungstheorien reingehen.
Naja, also ich finde, nach dem, was ich da gelesen habe, finde ich diese Mission schon sehr problematisch. Weil der Plan, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, war ja, dass sie eine 2-köpfige Besatzung haben, die das Ding fliegen sollen, dann soll die Munition scharf gemacht werden, dann sollen die mit Fallschirm da raus und ferngesteuert soll dieses scharf gemachte, diese ja im Endeffekt diese scharf gemachte Bombe dann ins Ziel geflogen werden.
Ja, das ist so ein bisschen die Idee, wie es damals ins Pearl Harbor lief, ne, die Kamikaze-Flieger ohne den Kamikaze-Piloten.
Ja, aber die Kamikaze-Flieger haben das auch nicht ohne Grund mit Kamikaze-Piloten gemacht, weil du wahrscheinlich 10 Sachen hast, wo es schief gehen kann. Also diese Mission finde ich überhaupt nicht, wenn, dann hätten die nicht nur ferngesteuert das Flugzeug fliegen müssen in den Ziel rein, sondern auch ferngesteuert das Ding scharf machen müssen. Oder dafür sorgen, dass die dann beim Aufprall explodieren. Weil wenn du sagst von wegen, okay, es muss jemand vor Ort sein, der das Ding scharf stellt, dann hast du direkt die Gefahr, dass das schief geht.
Ist es ja auch.
Und ist es auch. Guck mal, habe ich recht.
So.
Ja.
Ja, ist ja total in die Hose gegangen. Also das war ein großes Desaster, kann man nicht anders sagen.
Nee, es wurde tatsächlich auch eine nachfolgende Maschine noch beschädigt und die Leichen wurden nie gefunden.
Nee, also bei 9 Tonnen wundert mich das aber auch weniger.
Ja, da wurde um einiges was zerfetzt, muss man sagen. Let's fetz, sprach der Frosch und sprang in den Mixer.
Ja, ungefähr so kann man sich das vorstellen. Auf jeden Fall jetzt ein bisschen dramatisch, weil Joe Kennedy ja jetzt seinen Goldjungen verloren hat, der ja also eigentlich Senior. Der Präsident werden sollte. Ja, Senior. Also es wird ja Joe.
Ja.
JP wird ja Joe genannt. Ist ja aber auch verwirrend.
Ja. Aber was meinst du denn jetzt mit Verschwörungstheorien? Welche gehen denn da jetzt noch von aus?
Ja, dass das jetzt im Sinne von, also ob das jetzt so ein Unfall war, dass das explodiert ist, wann genau das passiert ist und die Navy hätte das ja auch irgendwie alles nicht so genau geschildert. Was dann da jetzt genau vorgefallen sei und so.
Also, dass er umgebracht wurde, oder wie?
Ja, im Kern der Sache, ja.
Ja, und aber er war ja nie verheiratet, ne? Aber er war ja liiert mit Edith Bouvier-Biel. Und da, finde ich, sieht man wieder so diese Verbindungen, diese sozialen Verbindungen, dass die alle in denselben Kreisen sich bewegt haben, weil diese Edith war Cousine von Jacqueline Lee Bouvier, Jackie Kennedy.
Ja.
Also das, die haben alle irgendwie miteinander zu tun gehabt. Ja, und der arme Joe Senior hatte seinen Goldjungen verloren, die gesamte Familie hatte aber auch ihren Sohn und Bruder und so weiter verloren.
Genau, und damit, ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann, ging die Unglücksserie so ein bisschen los, ne? Also das war jetzt das erste Flugzeugunglück, möchte ich an einer Stelle kurz festhalten.
Ich mache eine Strichliste.
Ja, ich meine, gut, Joe war jetzt zumindest, also Senior war jetzt recht praktikabel, nachdem jetzt Junior also gestorben ist, hat er dann einfach alles 1:1 auf JFK übertragen, ne?
Ja, das war ja praktisch für ihn, dass er noch einen zweiten, nur unweit jüngeren Sohn hatte.
Ja, ich meine, die lagen ja nur 2 Jahre auseinander, das war ja jetzt nicht so viel.
Ja, es wäre schwieriger gewesen, wenn er Sohn, Tochter, Tochter, Sohn gehabt hätte.
Ja, genau. Dann hätte er mit seinen Ambitionen noch etwas warten müssen.
Ja, aber bevor wir zu dem zweiten Sohn kommen, war da das dritte Kind, die erste Tochter.
Genau.
Über die wir uns auch ganz knapp nur letzte Folge schon einmal ganz kurz unterhalten haben.
Ja, die finde ich ganz dramatisch, muss ich sagen. Also auch nicht schön, die Geschichte.
Nein.
Als ich mich da eingelesen habe, da habe ich damals schon gedacht, meine Güte, wie unverantwortlich sind denn diese Mediziner da mit der ganzen Geschichte schon umgegangen. Weil als Rosemary geboren wurde, der Arzt ja nicht verfügbar war und die Krankenschwester dann zu Rose Kennedy gesagt hat, also der Mama, halt doch bitte mal die Beine zusammen.
Cool.
Genau, dazu kam es ja zu einer Geburtsverzögerung von circa 2 Stunden, was ja bei Rosemary dazu führte, dass sie während der Geburt eine Sauerstoffunterversorgung hatte.
Hm.
Und deswegen tendenziell leicht entwicklungsverzögert.
Ja.
So, das finde ich ist das erste Dramatische bei Rosemary.
Ja, obwohl man halt auch sagen muss, die Medizin hat sich in den letzten 100 Jahren echt stark entwickelt, ne? Also was teilweise...
Ja, Gott sei Dank.
Wie gesagt, mein Schwager hat, glaube ich, irgendwo mal ein Lexikon aus den 60er Jahren oder so gehabt. Und da stand unter dem Eintrag Homosexualität noch auf Wunsch heilbar.
Ja,
So viel zum Thema Entwicklung der Medizin.
Ja, aber das ist ja jetzt, trifft ja im Prinzip auch mentale Gesundheit. Also ja, Rosemary Kennedy wurde ja ganz viele Jahre später, nachdem sie, da kommen wir ja gleich nochmal zu, wieder in den Kreis der Familie zurückgeführt wurde oder beziehungsweise auch schon davor, damit die Präsidentschaftskampagne von JFK nicht so stört, ja, als geistig behindert eingestuft, weil das also zu bevorzugen war, als mental instabil zu gelten.
Ja, also eine klare Diagnose wollten die haben.
Genau. Und wenn man es jetzt vergleicht, Ärzte, die sich ja jetzt die Krankenakte angucken, also aus der heutigen Sicht würden ja eher sagen, dass sie, abgesehen davon, dass sie tatsächlich entwicklungsverzögert war wegen dieser Sauerstoffunterversorgung, auch unter starken Depressionen einfach gelitten hat.
Ja.
So, und deswegen ja irgendwann auffällig wurde.
Ja.
Wobei ich finde, ehrlich gesagt, für mich bestimmt das auch vom Zeitablauf schon auch einfach mit einer Entwicklungsverzögerung und einer sehr spät einsetzenden Pubertät.
Hm. Ja, klar.
Zusammen.
Das also, da musst du damit rechnen, dass sie halt diese Entwicklungsschritte dann erst ein paar Jahre später macht, wenn andere schon drüber hinaus sind.
Genau, und bei ihr war das ja jetzt so, damit unsere Zuhörer hier noch einmal mitverfolgen können, was so ihr Schicksal war. Sie hatte zum Beispiel Schwierigkeiten mit motorischer Bewegung, also das, was ein 2-Jähriger ganz normal kann, also schon irgendwie laufen, selbstständig. Und die ersten Worte äußern, das konnte sie halt gar nicht. In dem Alter konnte sie gerade mal so aufrecht sitzen, vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen krabbeln, aber eigentlich auch das schon nicht so richtig. Später war es so, als sie 10 Jahre alt war, da war sie intellektuell und auch was die Fähigkeit des Lesen und Schreibens angeht, eigentlich so auf dem Stand eines Erstklässlers und mit 14 dann eher so auf dem Stand von 3 Viertklässlern, von Dritt-Viertklässlern. Und hat auch im Lebtag eigentlich nicht gelesen, so, also war halt nicht gebildet, aber woher sollte das auch kommen? Und dennoch haben zumindest in ihrer Jugendzeit die Eltern noch dafür gesorgt, dass sie noch verhältnismäßig normal aufwächst. Also sie ist zum Beispiel, als sie ja auch 38 in England waren, ist sie als Debütantin vorgeführt worden und hat damals stundenlang diesen Knicks geübt, das wird ja so erzählt, und ist dann aber trotzdem fast gestolpert und ist gestolpert, als sie vor der Königin damals ja vorgeführt wurde. Die waren aber im Prinzip so großzügig und haben halt alle so getan, als wäre nichts passiert. Und ja. Sie hat auch davon geredet, das war so auch die Zeit ihres Lebens. Und JFK, der wurde dann immer so ein bisschen dazu verdonnert, sie auch regelmäßig zu Tanztees mitzunehmen, damit sie einen Tanzpartner hat. Und dann, so dass es im Prinzip auch eigentlich gar nicht so doll in der Gesellschaft auffiel, dass sie etwas eingeschränkt war.
Mhm.
Und dann ist es ja so, dass sie dann Ende Teenagerzeit, Anfang ihrer 20er, finde ich, halt so in diese Sturm- und Drang-Phase gekommen ist.
Die Teenager-Phase.
Wo sie am Ende mit, genau, am Ende mit 22, also für mich passt das total, dass sie jetzt so wie eine 16-, 17-Jährige sich halt verhält, dann auch irgendwie in ein Kloster verfrachtet wurde, weil sie halt so schwierig wurde und irgendwie regelmäßig Ausraster gekriegt hat und weil auch für mich an der Stelle nachvollziehbar, sie nicht in der Lage war, ihre Gefühle richtig zu äußern, sich das auch in körperlicher Gewalt gegenüber anderen geäußert hat. Dass sie dann in ein Kloster sollte und da ist sie dann regelmäßig abgehauen, weil sie da gar keinen Bock drauf hatte. Und die Nonnen dann ihr unterstellt hätten, naja gut, jetzt bügelt ihr hier aber mit den Kerlen rum.
Na, super. Genau das ist das, was sie machen will. Vielleicht wollte sie einfach nur nicht da sein.
So, und dann haben die halt zum Vater gesagt, naja, also wenn das jetzt so weitergeht, also wir befürchten, dass sie halt hier rumschläft und sich irgendwelche Krankheiten einfängt oder Gott bewahre, noch schwanger wird.
Mhm.
So, und dann hat er sich halt beraten lassen von Ärzten und die haben halt gesagt, naja, dann müssen sie halt eine Lobotomie machen lassen.
Erst noch mal kurz, was eine Lobotomie ist?
Ist ja fürchterlich, ne?
Ja.
Also eine Lobotomie, da wird man halt operiert und das ist halt so, dass dir durch die Augen, weil hinter den Augen eine relativ dünne Knochenplatte ist, im Prinzip ein Skalpell eingeführt wird und dann vorne im präfrontalen Kontext dir Nervenbahnen zerschnitten werden. Und das hat man ja relativ lange gemacht. Das wurde auch immer präzisierter, dieses Verfahren, sodass die Ausfallerscheinungen immer kleiner wurden. Dass dieses ganze Unterfangen aber großer Schwachsinn ist, das weiß man ja mittlerweile.
Ja, aber das Ziel war, bestimmte Verhaltensweisen einzuschränken oder auszuschalten dadurch.
Genau.
Wie zum Beispiel dieses rebellische Verhalten oder dieses zornige Verhalten, diese Ausbrüche, die sie zum Beispiel jetzt hat, die Rosemary jetzt hatte, damit zu beenden.
Genau. Und unser Joe Kennedy Senior hat das ganz eigenmächtig entschieden, dass diese Lobotomie durchgeführt werden soll. Weder seine Frau noch die Geschwister wussten das. Denn leider ist diese Lobotomie auch fürchterlich schief gegangen.
Ja.
Die haben ja leider so viel durchgeschnitten, dass sie ja am Ende des Tages jetzt noch die Fähigkeiten einer Zweijährigen hatte.
Ja, sie hat gebrabbelt, saß nur noch im
Schuh, genau.
Also konnte nur im Rollstuhl sitzen.
Und war auch inkontinent. Und das war natürlich jetzt so eine Peinlichkeit für die Familie. Das hat dann Joe aber übrigens seiner Frau und seinen restlichen Kindern auch verschwiegen. Die haben dann immer nur gesagt, er hat ihnen gesagt, naja, die ist halt irgendwie weg, abgehauen. Und eigentlich hat er sie halt jahrzehntelang weggesperrt.
Die anderen wussten gar nicht, dass sie in dieser Heilanstalt war.
Nee, bis 61 nicht. Oh. Das ist erst rausgekommen, nachdem er den Schlaganfall hatte.
Das wusste ich nicht.
Ja, deswegen ist sie ja, also ich glaube, seiner Frau hat er das später erzählt, dass er das hat machen lassen. Aber er hat sie ja weggesperrt und weil ja die Geschwister nicht Bescheid wussten, hat sie deswegen ja jahrzehntelang auch keiner besucht.
Ja.
Er ja auch nicht.
Naja, er hat, also dass er sie nicht besucht hat, das hatte ich gelesen. Da habe ich gedacht, du Arsch, du hast das fabriziert, du hast es herbeigeführt und jetzt besuchst du nicht mal dein eigenes Kind.
Genau, und keiner der Geschwister wusste das. Das ist erst 61 rausgekommen.
Oh.
Und danach haben sie ja sie dann auch regelmäßig besucht, unter anderem ja dann auch Eunice. Die hat sich dem Ganzen dann ja angenommen, da kommen wir ja auch gleich nochmal zu.
Ja.
Genau, aber die hat sich dann ganz doll ihrer Schwester wieder angenommen und die dann auch regelmäßig besucht und dafür gesorgt, dass sie dann auch woanders hinkommt, bis zum Zeitpunkt, wo sie dann verstorben ist. Sie hat ja doch relativ lange gelebt, also bis 2005, also sie ist über 80 geworden.
86, ja. Wahnsinn, nee, das wusste ich nicht, dass sie da ganz alleine war. Warte mal, wann genau ist sie eingeliefert worden?
Anfang der 40er. Das muss kurz gewesen sein. Nachdem die aus England wieder zurückgekehrt sind.
Also 20 Jahre hat sie da alleine gesessen.
Ja.
Oh, das ist, also ich will nicht sagen, dass Tod nicht auch schlimm ist, ne? Aber bewusstes Leben in dieser Art, das stelle ich mir grausam vor. Also das liegt jetzt, also ist jetzt eine Frage des Glaubens, was man hofft, was danach passiert nach dem Tod, aber jemand, wo du siehst, dass die Person halt vereinsamt da sitzt, 20 Jahre lang, alles andere weiß man ja einfach nicht. Das finde ich im Gefühl im Moment schlimmer, als dass jemand, zack, und dann ist er verstorben.
Ja.
Oh, Sünde. Ja, okay.
Ja, also im November, ich habe es gerade nochmal nachgelesen, November 41 war der Eingriff.
Ja, okay.
Ja, und das kam dann alles erst raus, nachdem
Buddy den Schlaganfall hatte.
Joe, genau.
Sünde.
Ja, also aber auch innerhalb der Familie halt schwierig. Deswegen meinte ich auch das, was du gesagt hattest in der letzten Folge, als wir mit dem Zweck. Der Zweck die Mittel. Nein.
Ja, weil hier ja nicht der, also der Zweck ist ja kein Nobler weiterhin. Sie ist das Paradebeispiel dafür, dass es hier nicht um die Familie oder um das Wohlergehen oder sonstiges geht. Es ging wirklich einfach nur um das Ansehen.
Genau.
Ja, okay.
Ja, das zu Rosemary.
Ja.
Ja, auch schon tragisch. Mhm. Ja, das gab's ja nicht. Wenn auch von der Familie, möchte ich an der Stelle fast sagen, ja, selbst verschuldet.
An allen Stellen. Ja, okay, also wenn mir eine Hebamme oder jemand sagt, von wegen, halt mal die Beine zusammen, dann vertraue ich natürlich der Person, die mich geleiten soll durch die Geburt, ne? Aber da fing es ja schon an.
Ja, ist schon so.
Ja, also bei Mutter und Geschwistern würde ich immer noch nachsichtiger sein, weil viel davon zusammenhängt, wie viel die darauf vertrauen, was andere Leute denen sagen.
Genau.
Erzähl mal was zu Kathleen.
Ich muss sagen, die hat ja den Spitznamen Kick. Und die war mir die sympathischste von allen, weil sie so rebellisch war.
Mhm.
Also, Kick ist die vierte im Bunde und wurde 1920 geboren.
Ja.
Und auch sie wurde der britischen High Society vorgestellt als Debütantin, als die 38 bis 40 drüben waren. So. Und die Kick, die war jetzt eher so ein... Oh, ich finde, die geht auch schon Richtung Socialite im Sinne von, die konnte gut mit vielen Leuten.
Ja.
Ja. Schön. Genau. Sie ist ja am Queen's College in London unterrichtet worden und hat unter anderem eine Zeit lang David Rockefeller gedatet.
Fancy.
Ja, total, ne?
Mhm.
Und sie ist auch, da muss ich übrigens kurz an Bridgerton denken. Hast du es mal geguckt?
Nein.
Also bei Bridgerton ist es so, dass in der TV-Serie zumindest es immer eine Rose des Ball gibt, wenn vor Queen Charlotte da einmal im Jahr die Debütantinnen vorgeführt werden.
Ah, okay.
Genau. Und da musste ich ein bisschen daran denken, weil Kick 1938 nämlich die Debütantin des Jahres war, als sie ihr Debüt auf dem Queen Charlotte Ball gegeben hat.
Ah, ja, das war die Rose.
Ja, das hat relativ viele, da haben relativ viele Worte Bridgerton in mir getriggert. Genau. So, als dann ja aber der Krieg so richtig losging, sind ja die Kennedys 1940 zurück in die USA.
Mhm.
Und das wiederum hat Kick ja gar nicht so gut gefallen, weil die mochte das echt richtig gerne in England.
Ja, wenn man so umworben wird, ist ja kein Wunder.
Genau. Und deswegen wollte sie erst gegen den Willen ihrer Familie in England bleiben, alleine.
Mhm.
Da haben die aber gesagt so, nee,
auf keinen
das machen
Fall.
Wir nicht. Dann, auf keinen Fall. Und dann ist sie dann nochmal mit rüber, hat sich dann aber anderthalb Jahre später fürs Rote Kreuz gemeldet und ist dann einfach als Krankenschwester zurück nach England.
Ja.
Genau. Das war dann 1943. In der Zeit hat sie dann William Cavendish kennengelernt, den Marquess of Hartington. So dass sie, wenn er geerbt hätte, Duchess geworden wäre. Deswegen meine ich auch
royal.
Der nicht royale Titel.
Er geworden wäre.
Genau, geworden wäre. So, die Familie fand das gar nicht so geil, dass sie den heiraten wollte, obwohl es halt die Aussicht gab, dass sie dann eine Duchess in der Familie hätten.
Aber was war das große Problem? Er war Protestant.
So. Und dass die Kinder dann unter der nicht katholisch aufgewachsen werden, sondern unter der protestantischen anglikanischen Kirche.
Ja.
Und das wollten die wiederum nicht so gerne. Da hat die Kick aber gesagt, das ist mir egal.
Leute, ich bin verliebt.
Ja, genau. Ich mach das trotzdem. Also hat sie den geheiratet. Mhm. Und der Einzige, der da war, weil er zufälligerweise gerade stationiert war drüben, war halt Joseph Junior.
Also der älteste Bruder.
Der älteste Bruder, genau. Der war bei der Hochzeit dabei. So, jetzt ist es so, dass William Cavendish ebenfalls als Soldat gedient hat und dann 5 Wochen, nachdem die beiden geheiratet haben, in Belgien ums Leben gekommen ist.
Wow.
Genau, sodass sie nicht so super lange mit ihm verheiratet war und er ist auch tatsächlich in Belgien bestattet worden.
Mhm.
So mit Einverständnis der Familie, weil dadurch, dass er ja den Adelstitel hatte, dass diese Familiengräber ja gibt. Das war aber für die in Ordnung, dass er quasi nicht überführt wird, sondern
da
vor Ort mit seinen Kameraden beigelegt wird. Genau. Das heißt, sie hatte ja einen Adelstitel. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Marquiones.
Ich habe es auch gerade. Er heißt ja Marquez. Und ist sie dann Marquiones? Marquiones?
Ich meine, ist ja Marquis, würden wir es ja aussprechen. Genau. Ist ja dieses französische Marquise, wäre das dann die weibliche Form?
Vielleicht.
Man weiß es nicht so
genau. Auf jeden Fall hat sie diesen Titel.
Sie hat diesen Titel, genau. Und weil sie ja verwitwet war und damit ja der Erbtitel an seinen Bruder ging, geht ja davor dieses Dowager, nee, das habe ich auch falsch ausgesprochen.
Dowager?
Dowager, so wird es ausgesprochen.
Ahnung, kenne ich mich nicht mehr aus.
Haben wir noch Ton?
Ja.
Okay.
Wieso?
Nur weil du da so rumgefummelt hast, dachte ich kurz so, okay, ich lass mal auf.
Ich sag dir schon Bescheid, wenn was ist. Oder du hörst mich einfach nicht mehr.
Okay. Gut. Also, jetzt war sie verwitwet.
Ja.
Aber da ist ihre Geschichte noch nicht zu Ende.
Nein.
Denn jetzt hat sie sich mit dem 8. Earl Fitzwilliam eingelassen. Und weil sie den jetzt auch gerne heiraten wollte, dachte sie, naja gut, jetzt kann ich ja vielleicht nochmal schön Wetter mit meiner Familie machen.
Ja, Problem war doch aber auch, dass der Peter selber noch verheiratet war, oder?
Ja, gut, aber...
Also, das musste natürlich erstmal geklärt werden.
Ja, ja, aber schön, also schön finde ich aber trotzdem auch, dass die Mutter, also Rose Kennedy, ihr gedroht hat, nee, aber wenn du den jetzt auch noch heiratest, dann enterben wir dich wirklich.
Ja, Drohungen, die wirklich ziehen, wenn man es beim ersten Mal schon nicht gemacht hat.
Ja, genau. So, naja, auf jeden Fall hat Kick, ich mag den Namen, deswegen muss ich ihn öfter sagen, Kick, dann spitz gekriegt, dass ihr Vater 1948 nach Paris, also beziehungsweise nach Frankreich reisen wollte und ist dann mit dem Flugzeug rüber, um ihn halt zu überzeugen. Das war auch gar nicht so unerfolgreich. Allerdings, auf der Rücktour...
Nummer zwei.
Flugunglück Nummer zwei.
Ja.
Ja, genau. Die hatten sich nämlich entschlossen, von Paris aus nochmal Richtung runter französische Riviera zu fliegen, um da ein bisschen Urlaub zu machen. Und da ist der kleine Sportflieger, in dem die unterwegs waren, in heftige Turbulenzen geraten, weil das wirklich auch nur so eine Propellermaschine war. Und als sie aus den Turbulenzen rausgekommen sind, haben sie festgestellt, dass das Flugzeug aber so im Sinkflug ist, dass die, wenn die jetzt nicht was machen, aufschlagen, und haben dann relativ hektisch leider das Flugzeug versucht, im Kurs zu ändern, was dazu führte, dass einer der Seitenflügel abriss und dann hinten die Propeller auch, also im Prinzip hat sich das haben sie das Flugzeug in der Luft zerfetzt.
Oh, shit.
So, dass dann das einfach wie ein nasser Sack Stein zu Boden gefallen ist.
Ja.
Und dann zerschellte und mit dem Aufprall sie auch tatsächlich sofort ums Leben kam.
Ja.
Das war die Geschichte von Kick.
Ja, da endete die Geschichte von Kick.
Da endete die Geschichte von Kick. Das war Nummer 4.
Ja, jetzt haben wir noch 5 vor uns.
Genau.
Plus den einen, den wir noch nicht besprochen haben.
Ja, aber das ist ja eine eigene Folge.
Okay, dann enden wir jetzt Teil 2 der Kennedy-Saga mit Ausblick auf Teil 3, wo die weiteren 5 Geschwister, die noch folgen, besprochen werden, kurz, die alle ihre eigene spannende Geschichte haben. Unser bisheriges Ergebnis ist, Joe Senior ist ein Arsch, Joe Junior ist beim Flugzeugabsturz gestorben, Rosemary wurde unfähig gemacht,
ja.
Kick ist mit dem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen und jetzt fehlen uns die anderen noch. Richtig so?
Ja, plus den bekanntesten Vertreter, den wir uns nochmal ganz alleine aufsparen.
Genau. Falls euch das interessiert, hören wir uns in 2 Wochen wieder bei Enigma.
Ich bin eine richtige Saga hier.